Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Das ist ein Comedy-Podcast von der Comedy-Autorin und Schauspielerin Julia Becker und Sängerin auch und mir. Ich heiße Chris. Julia, wie geht es dir?
Hallo Chris, es geht mir okay. Wie geht's dir?
Mir geht's auch sehr okay, danke für die Nachfrage. Ich wollte es mal so ein bisschen förmlich heute machen, hast du gemerkt.
Administrativ.
Man muss mal die Leute auch wieder abholen und erklären, was wir hier eigentlich machen.
Ja, das kann ich selber nicht erklären, was wir hier eigentlich machen. Du hattest auf jeden Fall gerade einen Denise-Anfall des Jahrhunderts.
Da wusste ich auch nicht gerade, was abgeht. Aber ich habe einen Teppich hier ausgebreitet auf dem Dachboden, der offensichtlich sehr staubig war. Und dann hat es mir wirklich einen Zwirbler gegeben. Mir wurde kurz schwindelig, die Augen sind blutunterlaufen. Das war der Denise-Anfall der Dekade, des Jahrzehnts.
Und ich glaube, Stauballergie, würde ich mal sagen.
Das wirkt so. Ich weiß nicht, ob man einfach normal niest, glaube ich, auch wenn einfach Staub in der Luft ist, oder?
Also ich nies nicht.
Ist es eine Allergie, wenn man niest? Nee, da muss, glaube ich, schon noch mehr passieren, oder?
Ja, zum Beispiel blutunterlaufene Augen.
Hast du eine Allergie?
Ja, ich bin allergisch gegen Flächen, die nicht staubig sind. Deswegen haben wir jetzt, jetzt kommen wir nicht zusammen, so Chris, können wir hier nicht aufnehmen. Ja, einer von uns zieht den kürzeren.
Wir müssen remote.
Jeder bei sich. In zwei verschiedenen Räumen.
Was ist wohl der sauberste Ort der Welt?
Der Welt? Ich wünschte, ich könnte jetzt was sagen wie OP-Saal. Mhm. Aber ich glaube eher nicht, nachdem ich nach der letzten OP plötzlich eine Lungenentzündung hatte.
Wir wollen niemandem was unterstellen.
Ich möchte niemandem was unterstellen, aber ich überlege mal kurz, wo ist es denn noch sehr sauber? Wahrscheinlich in der Arktis, oder?
Du, mittlerweile weiß ich
auch
noch
nicht,
gar nicht mehr.
Shell und so.
Dort, wo die Leute Computerchips herstellen, das weiß ich, die sind doch immer so in Anzügen, da darf kein Staub reinkommen.
Ah.
Das ist doch sehr sauber.
Ja, dann geh doch dahin. Mhm. Willst du da den Podcast aufnehmen?
Vielleicht.
Bei Kim.com ist bestimmt auch so sauber, der hat ja auch so viele Computerchips.
Ich glaube, es ist eine entspannte Atmosphäre in so einer Computerchips-Fabrik, oder? Um da so ein bisschen Comedy zu machen. Die Leute sind hochkonzentriert, sehr teure Materialien, große Hürden zu überwinden, damit da wirklich alles richtig und korrekt abläuft und ich sitze dann einfach da mit meinem USB-Mikrofon.
Ja. Ja, ich will mal kurz einen kleinen Schwenk aus meiner Jugend und mit Jugend meine ich vor einer halben Stunde erzählen. Ich war eben draußen.
Moment, heißt das, du warst jetzt also quasi warst du jetzt noch eine Jugendliche und jetzt bist du schon was, Seniorin?
Ich bin jetzt im besten Alter.
Du hast also in sehr kurzer Zeit sehr gealtert.
Ja, wie bei Sims. So, ich bin jetzt hier gerade reingekommen, draußen vom Walde komme ich her. Ich war nämlich draußen im Großstadtdschungel, war ich unterwegs. Ich hatte einige Erledigungen zu machen und mit Erledigungen meine ich Pfand und Altglas. Es ist nicht weit, aber es fühlt sich an, als wäre ich den Marathon, einen Halbmarathon in Berlin gelaufen, wo ich mich 2 Jahre darauf vorbereitet habe. Ich habe eine kleine Glas- und PET-Flaschenreise hinter mir.
Ich glaube, wenn man in Pfandflaschen unterwegs ist oder mit Altglas und zum Container geht, dann fühlt sich an, als würde man der Weg 5-mal länger dauern.
Ja, ich höre dann auch so Rocky-Musik und ich stelle mir dann vor, wie die Leute, die an mir vorbeilaufen, so neben mir stehen und mir so einen Pappbecher mit Wasser hinhalten, dass ich das noch schaffe.
Isotonisches Getränk.
Ja. Und ich habe auch schon so schlotternde Knie und so und denke an meine Familie zu Hause, dass ich es schaffen muss. Aber jedenfalls, ich war unterwegs, ich sag mal so, ich hatte insgesamt eine Strecke von vielleicht 400 Metern mit hin und zurück. Mhm. Also hin und zurück.
Also eine gute Dreiviertelstunde.
Naja, ich bin eine Bummlerin, ich lasse mir Zeit, ich will mich da auch nicht stressen. Ne? Ich gehe natürlich zu einer Uhrzeit raus, wo ich weiß, es ist wenig los, damit ich bloß meine Ruhe habe, die Leute sollen mich in Ruhe lassen. So, und ich bin so losgelaufen und ich hatte wirklich einen verdammt großen Sack mit Pfand, so eine Ikea-Tasche. Ne? Ja. Also wirklich randvoll gefüllt, du weißt, wie groß die sind, wie viel da reinpassen, so eine Ikea-Tasche. Ich habe ja jahrelang meine komplette Wäsche mit Ikea-Taschen durch die Stadt gefahren. So, und die war voll mit Pfand und noch eine weitere große Plastiktüte, nicht Plastik, sondern natürlich diese recycelbare. Ihr wisst schon, was ich meine. Mhm. Eine große Tüte mit Altglas. Die beiden Sachen mussten weg und ich habe natürlich beide Hände voll gehabt, bin losgelaufen. Und ich habe mich selber in dem Moment dafür gehasst, aber ich habe einfach gemerkt, ich hatte einfach ein Korn von meinem Körnerbrötchen zwischen den Zähnen. Mhm. Und es war nicht so vorne, dass man so easy mal so zack und weg ist, sondern es war so hinten verkeilt zwischen den Zähnen, aber es ist noch so halb am Gaumen oder so am Zahnfleisch. Jedenfalls so richtig unangenehm, dass man es nicht ignorieren kann. Ja. Man kann nicht, selbst wenn man wollte, man kann es nicht ignorieren.
Wie ein Steinchen im Schuh.
Wie ein Steinchen im Schuh?
Körner, Brötchen, Korn im Mund ist das Steinchen im Schuh im Mund. Weißt du, kennen sich die beiden? Wissen die voneinander, von der Existenz?
Ja, die winken sich auf der Straße, wenn die sich sehen. Auf jeden Fall, die grüßen sich. Und ich wusste jedenfalls, es muss jetzt raus, es muss geschehen. Ich kann meinen Marathon nicht fortsetzen unter diesen Bedingungen. Mhm. Ich muss dieses Korn, muss ich einfach loswerden. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich umgeguckt, links und rechts, niemand da. Ich war alleine, gute Uhrzeit, alle auf der Arbeit oder zu Hause, was auch immer. Und dann habe ich meine Tüten abgelegt, kurz auf den Bordstein, habe mich kurz so ein bisschen seitlich eingedreht. Also ich dachte, wenn jetzt hier jemand aus dem Fenster guckt, von dem Haus, wo ich vorstand, wir sind ja hier im Großstadtdschungel, da ist nicht ein Busch oder so, dann musste ich vorm Haus selber exponieren und seinen Korn aus dem Zahn holen. Hab das da rausgepult und es war wirklich schwierig. Ich bin nicht richtig rangekommen. Ich weiß nicht warum. Es ging fast nicht loszumachen. Mhm. Es hatte sich so verkeilt in meinem Zahn. Mhm. Und ich dachte so, ich gleich die Krise. Ich habe wahrscheinlich auch richtig scheiße dabei ausgesehen. Richtig mürrisch habe ich darin rumgepult. Ja. So.
Beherzter Griff in den Mundraum.
Beherzter Griff. So, und dann merke ich das Unmögliche in dem Moment, wo ich fertig war, dieses Korn auf dem Boden gezwirbelt hat in seiner Aggression. Die Tüten wieder aufgenommen habe, merke ich, dass in dem parkenden Auto neben mir die ganze Zeit eine Frau saß. So eine Frau um die 50, so eine kleine blonde Erika, die saß die ganze Zeit am Steuer und guckt mich einfach unverhohlen an. Sie tut nicht mal so, als würde sie weggucken. Sie glotzt mir einfach ins Gesicht. Da habe ich so gedacht, Leute, was geht denn mit euch? Was geht mit Menschen, die in parkenden Autos sitzen? Man nimmt sie nicht wahr, weil hier in Köln steht alles voll mit Autos. Das ist ganz normal. Das ist wie ein Busch am Straßenrand. Das sind einfach die Autos. Und es ist so wieder natürlich, dass in einem parkenden Auto ein Mensch ist. Ich dachte, Erika, was stimmt nicht mit dir? Jetzt hat sie mich die ganze Zeit beobachtet, wie ich dieses Korn aus meinem Zahn gepult habe.
Ein unbehagliches Gefühl.
Wirklich.
Leute, die in Autos sitzen, direkt, man hat das Gefühl, da ist was im Busch. Also im Auto quasi.
Ja, richtig. Und ich habe direkt gedacht so, was macht sie da? Hat sie mich observiert? Jemand, der in einem parkenden Auto sitzt, kann meines Erachtens nur andere Leute observieren. Es muss eine Privatdetektivin gewesen sein. Es geht gar nicht anders. Wer sitzt denn sonst im Auto? Auf jeden Fall. Dann habe ich gedacht, auf der anderen Seite, Auto auch ein sehr guter Safe Space für sich selber, wenn man einer für Drinis unangenehmen Situation entfliehen will. Mhm. Es kann also sein, dass Erika etwas Peinliches passiert ist und sie ist schnell in den Auto gegangen und musste mal durchatmen und einfach mal in Ruhe ihre Zeit haben. Oder sie ist vor ihrem Mann geflohen oder sonstiges. Oder vor ihren Kindern, ihren Enkeln. Sie will einfach immer ihre Ruhe haben. Auf der einen Seite ist es natürlich ein legitimer Safe Space für Drinis, wo man sich verstecken kann. Mhm. Auf der anderen Seite kann man auch einfach Privatdetektivin sein, wenn man im Auto sitzt.
Würde jemand als Drini, die in einem Auto sitzt, andere Menschen observieren?
Nein. Wenn sie ein Drini gewesen wäre, hätte sie den Sitz nach hinten gekurbelt, sich schnell nach hinten gelegt.
So ganz langsam runter, viel zu langsam. Genau. So wollte es eigentlich ruckartig machen. Auf einmal, zack, runter, versteckt.
In so Zeitlupe. Ja, weil sie auf keinen Fall möchte, dass ich denke, dass sie mich observiert. Das wäre ein Drini-Gedanke. Ja. Sie hat mir aber so unverhohlen ins Gesicht geglotzt, dass ich jetzt davon ausgehen muss, dass ich observiert werde. Mhm. Und meine Theorie ist, dass ich entweder observiert werde, weil ich damals bei ihr Platz geklaut habe, bei der Drogerie, oder weil ich oft ein VPN benutze, um britische Reality-TV-Sachen zu gucken.
Oder weil du Grünglas ins weiße Glas machst. Es ist ja auch so, wenn man, also meine These ist, es ist ja sehr, was, man fühlt sich, wenn man sich selber sich in den Mund greift, kommt man sich vor wie ein Tier. Da fühle ich mich eher näher zum Ross als zum Mensch.
Zum Rosse.
Ja, zum
Ross. Kann sich das Ross in den Mund packen mit seinem Huf?
Nein, aber das ist so das, was ich menschliche Münder geöffnet verbinde ich mit dem Pferd.
Ja, mit so einer Tierdoku.
Du musst mal achten, wenn die Leute essen, kurz bevor die Gabel in den Mund geht, da sieht man das Animalische des Menschen.
Ja.
Da kommt nochmal alles raus.
Ja.
Da kommt der Neandertaler. Da kommt das Feuer, die Entdeckung des Feuers, Besitz, Jäger und Sammler, da kommt das alles raus. Kurz bevor, diese halbe Sekunde, bevor die Gabel, der Mund wird geöffnet, die Gabel geht rein und verschwindet. Das wirklich, das Tierische kommt davor.
Der animalische Moment.
Ja, das weckt den Tiger in dir.
Ich glaube, das war was anderes. Ja.
Jetzt frage ich mich natürlich, Detektiv in zu sein, ist das der perfekte oder der schlechteste Beruf für Drinis? Auf der einen Seite verdeckte Arbeit, Spionage, Observation, man muss versteckt bleiben. Auf der anderen Seite muss man sich ja auch exponieren und es droht, man droht aufzufliegen, wenn man es zu bunt treibt.
Ja.
Also wenn das Loch in der Zeitung nicht richtig gut rund ausgeschnitten ist, könnte man auffliegen und dann steht man natürlich im Mittelpunkt des Geschehens, was man ja nicht will.
Ja.
Was ist deine Meinung?
Ich finde es extrem schwierig, weil alleine, wenn du dich jetzt selbstständig machst als Detektivin, hast du es wahnsinnig schwer, einen Fuß in die Tür zu kriegen, denn du kannst ja nicht auf klassischem Wege eine Werbung schalten. Du kannst ja nicht sagen, hallo, ich bin Detektivin.
Ja.
Wenn sie mich irgendwo sehen, im Auto sitzend, ich observiere sie gerade, ich bin Detektivin. Du musst es also immer so ein bisschen im Dunkeln lassen, was du genau machst. Das heißt, es würde nur so unter vier Augen stattfinden, so ein Werbegespräch. Man kann nur so Privatleuten mal sagen, du übrigens, ich bin Detektivin. Aber man kann jetzt nicht an die große Glocke hängen. Man muss dann, wenn man öffentliche Werbung macht, muss man sagen, ich bin diskret, ich bin sorgfältig, ich bin ihre Person für Angelegenheiten. Man kann nicht sagen, ich bin Detektivin.
Ja, man kann keine Plakatwand mieten und da ein großes Bild von Julia Becker. Julia Becker, beste Detektivin NRWs.
Ja.
Oder aufs Auto kannst du nicht irgendwie neu folieren mit irgendwie Detektiv.
Rufen Sie mich an.
Ja,
rufen Ihre Sie Detektivin an. Im Fädel.
Das geht nicht.
Erika. Ja, das ist ein bisschen mühsam. Also man muss dann wirklich, das muss sich dann so rumsprechen. Aber man kann nicht selber dafür sorgen, dass man irgendwie direkt präsent ist. Das ist, glaube ich, dann wirklich hart, sich über die Jahre einen Namen zu machen, ohne sich einen Namen zu machen, wenn du verstehst, was ich meine. Also man muss es diskret machen. Und das wäre mir zu viel Arbeit, das wäre mir zu aufwendig. Und ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt jetzt noch einen Fuß in die Tür kriegt. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, wie viele DetektivInnen es gibt. Die sind ja alle undercover.
Ja.
Wir wissen gar nicht, vielleicht gibt es viel zu viele DetektivInnen in Köln.
Vielleicht gibt es ein Überangebot. Es werden keine Statistiken erhoben.
Also viel mehr Angebot als Nachfrage.
Tausende von arbeitslosen DetektivInnen und wir wissen nichts davon, weil sie es nicht preisgeben können.
Ja.
Außerdem bei mir früher im großen Supermarkt, wo ich als Kind immer einkaufen gegangen bin, da gab es eine Glasscheibe, weil die hatten auch eine Bäckerei. Also eine richtige Bäckerei, wo Teig, ich glaube, angeliefert worden ist und dann wurde der dort verwurstelt. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch selber Teig
angerührt. Der rohe Teigling wurde verwurstelt.
Genau. Auf jeden Fall da eine große, in der Backwarenabteilung, eine große Scheibe und dahinter waren immer mehrere Personen am Bäckertresen, an der Bäckereitresen, die da Zöpfe geflochten haben, Brötchen irgendwie geformt und man hatte immer quasi einen Einblick, wie wird das gemacht, wie wird dort gearbeitet. Völlige Transparenz. Das hat mir super gut gefallen. Meine Mutter hat derweil eingekauft und ich habe dazu geguckt.
Ja.
Auch mega unangenehm. Du kennst ja dieses Meme, wo steht, wenn ich irgendwie die Panzerfolie auf das Glas, auf das Handyglas klebe, bitte nicht zugucken, sonst bekomme ich zittrige Hände.
Ja, es also, ist wirklich mein Albtraum, wenn mir jemand die ganze Zeit auf die Hände guckt beim Arbeiten.
Genau, mega unangenehm, wenn da so Kinder Augen reinklotzen die ganze Zeit und irgendwie auch noch einen Laugenbrezel.
Kannst nicht mehr in Ruhe popeln beim Backen.
Genau, und das können natürlich DetektivInnen nicht. Die können nicht hinter der Glasscheibe arbeiten und sagen, guck mal, so arbeite ich transparent, hier ist Qualität.
Tag der offenen Tür.
Hier ist handgemachte Spionage. Das geht ja da nicht.
Spionagemanufaktur.
Aber auch irgendwie sympathisch, weil da natürlich das Ergebnis für sich sprechen muss.
Das stimmt.
Frau Becker, ihr Mann betrügt sie.
Ja.
So, das muss man dann einfach, und dann werden die Fotos vorgelegt und das ist es dann. Aber man kann nicht sagen, wie ist man jetzt da hingekommen? Ist man jetzt die Abwasserrinne hochgeklettert?
Ja.
Hat man sich in den Thuja-Strauch reingesetzt eine ganze Nacht? Das kann man nicht sagen.
In Camouflage. Ja, das stimmt.
Bei mir war mal als Kind die Polizei.
Was?
Also nicht wegen mir, aber ich weiß noch genau, es war ein heißer Sommernachmittag. Die Zeichen standen auf Schwitzen. Und plötzlich hat es an der Tür geklingelt und naja, ich wollte wegrennen, ging aber nicht. Ich musste zur Tür gehen, weil ich direkt davor stand. Meine Mutter hat gesagt, jetzt mach mal auf. Und dann standen da Polizisten, ein Polizist, glaube ich, war es. Und zwar nicht so ein Polizist in ganz normalen Uniform, sondern so ein SEK-Typ.
Mhm.
Also erst dachte ich so, ich werde gefangen genommen, ich habe zu viel Caramba gegessen und mir das in die Zähne hinten
Sirup,
reingeklebt.
Zu viel Sirup getrunken.
Zu viel hinten reingeklebt von Caramba, damit ich nach am nächsten Tag auch noch was habe. So. Ich dachte, das ist verboten. Ging aber gar nicht um mich. Die wollten meine Mutter sprechen und da ging es wohl darum, dass in der Nähe von uns war ein Bahnhof und da sollte irgendwie ein Drogendeal abgezogen werden und die wollten das überwachen. Auf jeden Fall war da ein Polizist in so einer Uniform, so einer SEK-Uniform mit einem Hund. Also er hat einen Hund dabei und der hat dann meine Mutter gefragt, ob er in unserer Küche warten kann und das von dort observieren kann. Und das ist mega unangenehm erstmal. Man will sowieso keine fremden Leute in der Küche. Man will auch keine Polizisten in der eigenen Wohnung. Aber was will man machen? Man sagt dann ja, meine Mutter auch komplett überrumpelt. Aber mich hat es besonders gestört, weil ich hatte nämlich An diesem heißen Nachmittag hatte ich die glorreiche Idee. Sirup. In der Schweiz gibt es eine ausgeprägte Sirupkultur. Ja. Himbeer, Zitrone, Erdbeer.
So wie Tritop, Rhabarber. Das Original.
Genau, aber es gibt unsäglich viele Sorten und das ist das Kindergetränk, würde ich sagen. Und ich hatte die gute Idee, dass ich mir eine alte PET-Flasche nehme, PET-Flasche, die mit Sirup und Wasser fülle, schön aber was anrühre und dann, Achtung, ins Eisfach lege und das richtig gefrieren lasse und bei diesen 35 Grad draußen das dann so langsam auftauen lasse und dann, dass ich da irgendwie 24 Stunden eiskalten Sirup habe. Das
wie
war
so
mein
ein
Plan.
Flasch fast.
Genau, aber zum Trinken.
Mhm.
Das war mein Plan. Der Sirup lag schon im Eisfach, aber dann kam dieser Polizist dazwischen.
Ja.
Und der hat Stunden da gewartet. Und ich konnte nicht
aber der
in die
hat
Küche.
Bei euch zu Hause gewartet?
Ja, der hat da gewartet, bis er irgendwie einen Funk.
Die haben auf einen Drogendeal gewartet.
Ja, ich weiß doch auch nicht. Auf jeden Fall, meine Mutter gefragt, was macht denn der Hund eigentlich da? Und dann hat er gesagt, den Hund lässt er laufen, wenn unser Zielobjekt flüchtet. So, und da wusste ich, also im Moment, wo ich den Polizeieinsatz störe, nämlich ins Eisfach, in die Küche gehe, bin ich auch plötzlich Zielobjekt. Und ich hatte Angst vor diesem großen Hund, der gefühlt größer war als ich. Das ist ein richtiges Kalb.
Ja.
Und dann habe ich auch in meinem Zimmer sitzend, habe ich mir gedacht, wer beschützt hier eigentlich wen? Ich habe mich nicht beschützt gefühlt von der Polizei, weil ich wollte eigentlich zu meinem Sirup im Eisfach. Ich konnte nicht dahin, ich konnte erst abends, als die ganze Hitze schon weg war.
Scheiße.
Und das war ein früheres Erlebnis mit Spionage, mit Observation.
Mhm. Ich habe auch gedacht, die Polizei hat ja immer so deutsche Schäferhunde, ne?
Mhm.
Die sind ja auch so angsteinflößend. Und ich finde, spätestens nach Hitler hätte es so ein Rebranding geben sollen. Weil Schäferhund, das war irgendwie dann negativ besetzt, ne? Das war so ein der deutsche Schäferhund. Ja. Das war so richtig deutsch und angsteinflößend und irgendwie so NS-mäßig.
Mhm.
Und ich finde, danach hätte die Polizei einfach auch von anderen Hunden, eine andere Hunderasse umschwenken sollen.
Womit,
Chihuahua oder
womit
so.
Womit mag es wohl zusammenliegen, dass die Polizei Nazi-Hunde nicht
keine
so schlecht
finden? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich fände es lustig, wenn es so kleine Hunde gäbe, die Drogenspürhunde sind und so. Und kleine Kampf-Chihuahuas.
Ja.
Kleine Jack-Russell-Terrier, ja. Die dann in der Grube nach Verschütteten suchen.
Nicht ein großer Hund, sondern dann sechs kleine Chihuahuas, die einem befallen, wenn man ein Lolli geklaut.
Gemeinsam
also.
Sind sie stark.
Ja.
So eine Bande.
An jedem Glied hat man dann einen Chihuahua, der sich festgebissen hat.
Von oben bis unten mit Chihuahuas voll.
Ich muss sagen, ich kann nicht sagen, dass ich Hunde nicht mag, aber ich habe einen Respekt davor. Das mag vielleicht auch mit diesem und anderen Erlebnissen zusammenhängen, die ich mit Hunden hatte. Ich muss sagen, ich brauche eine längere Eingewöhnungszeit, bis ich Hunden vertraue, so wie sie mir ja auch nicht vertrauen. Ne? Man sagt ja auch, Hunde, wenn jemand Neues dazukommt, sind sie vielleicht mal ein bisschen nervös. Mir geht's genauso, liebe Hunde. Ich werde auch nervös. Und wenn es möglich ist, wenn ich die Hunde nicht kenne, gehe ich denen lieber aus dem Weg.
Ja.
Es mag auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass ich finde, es ist ein Tier und die haben ihre Hände überall, ihre Pfoten. So ein bisschen wie bei Kindern, die nicht ist, um Kinder mit Hunden zu vergleichen, aber wenn Kinder Kekse backen, dann ja. Esse ich die Kekse auch nicht. Und wenn jetzt Hunde Kekse backen würden, würde ich die Kekse auch nicht essen. So.
Never trust a Hundekeks.
So, das ist der Status quo der Beziehung zwischen mir und Hunden. Ich gehe denen lieber aus dem Weg, ich habe Schiss. Ein gesunder Respekt und sie ja auch von mir.
Ich mag Hunde eigentlich. Und wenn ich einen Hund sehe, der nett ist, dann muss ich ihn auch immer direkt streicheln und irgendwie so am Hals so kraulen, damit er sich gut fühlt. Ich finde Hunde gut. Ich mag Katzen und Hunde. Allerdings muss ich sagen, dass ich Hunde immer so ein bisschen doof finde. Also nicht im Sinne von... Also ich finde, die sind halt manchmal so ein bisschen stumpf.
Ja.
Ich glaube, wenn sie könnten, wären Hunde Querdenker.
Oh.
Also die Querdenker der Tierwelt. Ich mag Hunde, aber ich glaube, sie sind auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte.
So ein Urteil mag ich mir nicht anmaßen.
Oh Gott, ich kriege jetzt die Hundebubble auf mich gehetzt.
Nein. Die verstehen Spaß und die verstehen auch, was wir hier machen. Weil wenn sie jetzt schreiben würden, wäre das der Beweis, dass sie keinen Humor hätten. Und das sollen wir denen ja auch nicht noch unterstellen.
Natürlich nicht.
Ich habe auf jeden Fall letztens Erlebnis gehabt bei einem, ich würde es mal so Kennenlerngespräch nennen. Du kennst das, es ist kein Vorstellungsgespräch, aber wir möchten dich mal gerne, also beruflich mal kennenlernen.
Ja.
So. Und das hatte ich bei einer, sagen wir mal, Produktionsfirma und jetzt muss ich wirklich auch detektivische Arbeit leisten. Ich muss hier ganz gefährlich
ist jetzt
anonymisieren.
Eine Grauzone.
Ist jetzt gefährlich und weil die Person hat sich auch noch nicht mehr bei mir gemeldet. Also es ist noch offen. Auf jeden Fall bin ich in ein Büro gekommen und ich habe die Person persönlich noch nicht gekannt. Ich wusste, wer sie ist. Und ich habe dann gesehen, okay, die Person hat einen Hund und die ist da voll am Schmusen mit diesem Hund. Mag den also sehr, respektiert den. Es ist sein Ein und Alles.
Mhm.
Und das respektiere ich auch. Das kann ich auch verstehen. Ich bin dann in dieses Büro gekommen, setz dich so. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe die Jacke viel zu schnell ausgezogen. Ich habe es mir direkt viel zu gemütlich gemacht. Auch irgendwie komischer Move, wenn man dann direkt sich zu sehr zu Hause fühlt. Ich habe das Wasser angenommen, habe es direkt ausgetrunken. Auch No-Go, was ich mal gelernt habe. Man sollte nicht das Wasser nehmen und direkt in einem Schluck wegtrinken. Das wirft kein gutes Licht auf einen.
Ja.
Und dann saß der Hund neben mir. Und die Person hinter dem Schreibtisch, mit der ich sprechen sollte, hat mich angeguckt und dann den Hund. Es wurde offensichtlich erwartet, dass ich diesen Hund streichle. Du hast ja gehört, wie mein Verhältnis ist. Ich bin eher zögerlich bis ängstlich.
Ja.
Ich habe mich dann aber dazu überwunden, diesen Hund zu streicheln, weil ich dachte, ich muss jetzt hier einen guten Eindruck erwecken.
Und hat er nach dir geschnappt?
Er hat überhaupt nicht. Er war sehr zahm. Aber ich glaube, es kam ihm dem Hund auch komisch vor, dass ich plötzlich so Handschweiß hatte.
Er hat gemerkt, dass das nicht so richtig passt, die Chemie.
Nee, das ist nicht so. Das passt nicht so. Aber ich habe den die ganze Zeit so gekrault. Ich wusste auch gar nicht, wie man das macht. Ich habe noch nie einen Hund richtig
mit den
gekrault.
Füßen.
Ich bin da total unbeholfen. Wie so ein Typ, der noch nie ein Kind auf dem Arm hatte. Und dann, was muss ich denn hier machen? So.
Ja.
Und wie gesagt, der Rückruf oder die E-Mail ist noch nicht angekommen bei mir. Ich hoffe, ich habe es jetzt gerade meine Zukunft.
Er hat bestimmt danach, als du weg warst, hat er seinen Hund gefragt, wie er dich so fand. Und der Hund durfte das dann bestimmen. Er hat so zwei Leckerlis hingehalten und links hieß ja und rechts hieß nein und der Hund muss es bestimmen.
Ich wollte auch halt beim Hund sympathisch rüberkommen. Ich wusste, da steht jetzt viel auf dem Spiel für mich.
Ja.
Da muss man jetzt also alle Karten ausspielen und ich habe es versucht. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Ich bin straight unsympathisch rübergekommen, unbeholfen.
Auf der anderen Seite, möchtest du überhaupt einen Job, wo die ganze Zeit ein Hund um dich rumläuft?
Du, möchte ich einen Job, wo die ganze Zeit andere Leute um mich rumlaufen? Das ist die andere Frage.
Noch ungerne. Ich habe aber jetzt auch was von der Community bekommen. Und zwar geht es um einen Drinsider.
Mhm.
Wir wissen alle, Drinsider, die Rubrik, in der wir Fragen rund um den Alltag von introvertierten und auch nicht introvertierten Drinis klären. Es gibt Gesprächsbedarf. Es gibt eine Frage, eine konkrete Frage, die wir heute und hier jetzt beantworten wollen. Und zwar für immer beantworten. Endgültig.
Trenne ab.
Drinsider. Scharf nachgefragt.
Die Nachricht, die uns erreicht hat, kommt von Vivi. Vivi fragt: Jeder kennt die Situation im Alltag, dass man einer fremden, hinter sich gehenden Person die Türe aufhält. Jetzt meine Frage. Ab welcher Entfernung kann ich die Türe guten Gewissens einfach zufallen lassen, um nicht als rücksichtsloser Stoffel dazustehen? Und ab welcher Nähe muss ich die Türe aufhalten, ohne dass die andere Person sichtlich gehetzt zur Türe läuft, um mich nicht lange warten zu lassen? Hoffentlich habt ihr eine Lösung für dieses hochkomplexe Türaufhalterproblem.
Sehr gute Frage.
Natürlich haben wir eine Lösung, Vivi. Dafür sind wir ja da.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich eine Lösung habe, weil ich fühle mich immer wieder vor der Tür stehen. Das Problem ist ja, wenn man merkt, okay, man ist zum Beispiel, man geht zum Ausgang und es ist ein Treppenhaus oder so und man hört die Person runterklappern, die Treppe. Und dann, wenn man nicht weiß, sie ist direkt hinter einem, so ein Meter, zwei Meter, dann wäre es ja klar, macht man die Tür auf, da würde es ja keinen Sinn machen, die direkt wieder zuzumachen. Das wäre ja einfach nur frech, die zuzuknallen. Aber wenn man nicht sicher ist, wie weit ist die Person hinter einem und dann dreht man sich um und guckt nach hinten und guckt der Person ins Gesicht und dann denkt man kurz nach, lasse ich die Tür offen oder nicht?
Mhm.
Das kann ja sehr unsympathisch dann rüberkommen, also sehr unfreundlich, wenn man sagt, nee, sorry, 5 Meter, das ist zu weit, ich mache die Tür zu. Das ist wirklich eine heikle Sache. Und auf der anderen Seite dann auch, wenn man die Tür aufhält und die Person ist aber noch zu weit hinter einem und fühlt sich dann gedrängt zu hetzen. Oder noch schlimmer, geht gar nicht zum Ausgang, sondern biegt ab.
Ja.
Und dann steht man da mit der offenen Tür. Und was macht man dann? Macht die Tür zu, hält sie offen, bis in der Viertelstunde die nächste Person kommt. Was macht man dann?
Richtig. Ich habe für diese Fälle eine ganz klare Faustformel entwickelt. Und zwar, ich stand schon öfter vor dem Problem. Und ich habe überlegt, wie kann ich das ein für alle Mal lösen, dass ich nicht immer mich frage, muss ich jetzt aufhalten, muss ich schon weitergehen? Und zwar, es wird ja immer dann unangenehm, wenn die Person noch zu weit weg ist und sie dann quasi beschleunigen muss, um durch die Tür zu kommen.
Mhm.
Ist unangenehm. So. Es ist aber auch unangenehm, zu früh zu gehen. Deswegen habe ich überlegt, was ist denn die Strecke, die zurückgelegt werden muss, dass eine Person anfängt zu beschleunigen? Und da habe ich überlegt, die Länge ist gleich die Höhe der Person.
Verstehe. Ja.
Also einmal die Person quasi auf den Boden legen, gedanklich, quer. Und dann sieht man, wie weit sie entfernt sein muss, damit ich die Tür auflasse. Das heißt, f von x gleich p hoch 2. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Die Länge der Person ist die Länge des Weges,
die Person
entfernt sein darf, damit ihr aufhalten müsst. Wenn sie weiter weg ist, als sie selber groß ist, dann macht die Tür wieder zu.
Ich glaube ganz ehrlich, das ist zu kurz. Ich würde einen doppelten Menschen nehmen. Also den zweimal auf den Boden legen.
Nein, bei doppelten Menschen fängt die garantiert an zu rennen. Wenn sie, sagen jetzt mal, sie ist 1,70 groß, dann wäre das nach Adam Riese 3,40. Bei 3,40 Meter Entfernung fängt sie an zu rennen. Das ist zu weit.
Aber ist das Rennen das Problem der Tür aufhaltenden Person?
Ja, weil man will die andere Person ja nicht stressen. Man stresst sie aber. Ich gehe von mir aus, wenn ich den Gang entlang gehe, möchte ich nicht, dass in 5 Meter Entfernung mir jemand die Tür aufhält, weil ich mich dann gezwungen fühle, zu beschleunigen und ich möchte nicht zur Tür rennen. Das möchte ich einfach nicht. Das ist wie, wenn ein Auto einen auf der Straße vorlässt und einen die überqueren lässt, dann rennt man plötzlich so unnatürlich, so unangenehm, obwohl man eigentlich nie rennt. Geht man so ganz schnell, weil es einem so unangenehm ist und man weiß auch, alle im Auto glotzen jetzt gerade, wie du über die Straße läufst. Und das ist so eine Situation und das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen die Faustformel ist immer, Höhe der Person ist gleich Länge des Weges.
Ja, mir ist das auch schon passiert, nämlich bei älteren Leuten, die dann etwas länger brauchen und bei denen es ja noch fataler ist, wenn sie sich gestresst fühlen, weil da möchte ich dann nicht denen auch noch das Gefühl geben, alle warten auf sie, ne?
Richtig. Bei älteren Leuten finde ich, kann man aber eine Ausnahme machen. Da kann man auch bei einem längeren Weg aufhalten, allerdings dann sagen, Erika, stressen Sie sich nicht. Ich bleib hier stehen. Lassen Sie sich Zeit.
Und ich habe gedacht, Tür zu knallbar. Älteren Leuten ist die Ausnahme.
Nein, für Hunde lässt man sie zu einfach. Oh. Die müssen selber die Tür aufmachen. Wenn sie das nicht können, selbst schuld.
Und wie ist es eigentlich beim Aufzug? Wenn man steht im Aufzug drin, man sieht, es kommt eine Person angerannt. Also eigentlich muss ich die Frage gar nicht stellen. Das ist klar, man dreht den Rücken zum Ausgang zu und hämmert auf diesen Türschließenknopf ein, als gäbe es keinen Morgen mehr und hofft einfach, dass die Tür schließt.
Also all diese Regeln, auch mit der Formel und so, das könnt ihr alles komplett vergessen, wenn es um Aufzüge geht. Das ist eine andere Welt. Ich sag immer, im Krieg und im Aufzug ist alles erlaubt. Das ist wirklich ein Ausnahmezustand. Da geht es nur darum, möglichst schnell die Tür zu schließen, dass niemand anderes in den Aufzug kommt. Vor allem in Zeiten von Corona, muss ich jetzt auch mal sagen. Ich will nicht mit 12 Leuten im Aufzug fahren. Ich drücke da so schnell wie es möglich auf den Knopf. Da bin ich ganz egoistisch.
Und auch das Gegenteil, wenn man draußen ist und ich sehe, da ist eine Person im Aufzug, da tue ich mal noch mal kurz so, was muss ich noch mal zum Schlüsseldienst oder so um die Ecke.
Da gehe ich noch mal schnell telefonieren und Pfand wegbringen. Nein, das will man nicht. Das mache ich auch nicht. Ich lasse die Leute dann auch in Ruhe erstmal hochfahren und dann gehe ich in den leeren Aufzug. Ist doch ganz klar. Das ist doch das kleine Einmaleins des Zusammenlebens, oder nicht?
Ganz klar. Ich wünschte, es gäbe so ein Drehkreuz vor jedem Aufzug. Nur eine Person kann rein.
Ja, man muss so ein Ticket lösen. Ja.
Man könnte auch sagen, vielleicht eine Tür Höhe, Abstand zu den Leuten hinter einem. Das sind dann 2 Meter etwa.
Ja.
Das ist eine Normgröße, DIN-genormte Türen. Die ist ja dann in ganz Deutschland gleich groß. Da könnte man ja damit arbeiten, ne?
Ja.
Es ist natürlich ein Problem, wenn man sich irgendwie oft in Kathedralen und Schlössern umtreibt. Da gibt es manchmal auch Tore. Wie ist es da? Wenn die Kutsche kommt, wann muss man aufhalten, wann nicht? Gut, da gibt es ja auch noch die Brücke, ne, die man hochziehen kann. Das ist nochmal anders. Da kann man sich nochmal ein bisschen besser verbarrikadieren, wenn jemand kommt. Dauert dann aber auch länger, ne? Oh scheiße, die Person ist schon 2 Meter hinter mir. Ich muss schnell die Zugbrücke hochziehen.
3/4 Stunde lang.
Ich glaube, damit hätten wir auf jeden Fall diese Frage geklärt. Ich kann es mir eigentlich jetzt kaum anders vorstellen.
Das ist endgültig geklärt.
Also peinliche Situationen bei einem Tür aufhalten oder zurennen oder Aufzug fahren, sollte es eigentlich jetzt in Zukunft nicht mehr geben. Jetzt wissen wir alle, wie es geht.
Ja.
Ja, danke Vivi für die Frage.
Vielen Dank, Vivi.
Das war Drinsider für diese Woche.
Drinsider, scharf nachgefragt.
Es gibt noch mehr News aus der Community. Tobias, ein Drinis-Hörer, hat eine Website gebaut mit einer Liste mit allen Snacks der Woche.
Unglaublich.
Mit Timecode, mit Episodennummer. Und er hat uns auch noch so Titel gegeben, beziehungsweise Snacks. Zum Beispiel 9.11. Muggelige Snacks. Das gefällt mir sehr gut. 7.9.2021 Snacks Underdogs. Hitchies Mermaid Mix und Daimriegel. Das haben schon viele Leute geschrieben, könnt ihr mal alles auflisten? Können wir nicht. Ich habe auch keine Ahnung mehr nach der Folge, was wir da geredet haben. Ich weiß nie, was wo in welcher Folge passiert. Deswegen vielen Dank an Tobias.
Mega gut, Tobias.
Wir werden diese Snackliste in den Shownotes verlinken.
Ja.
Und wenn ihr den Link verliert, könnt ihr auf unseren Twitter-Profil nachgucken. Wir haben das nämlich retweetet von Tobias. Da findet ihr auch seinen Twitter-Account.
Tobias Schächtelin, du bist unser Held.
Ja, ist der Oberhammer. Ich bin da gerade mit einem Auge am gucken. Schweiz-Spezial, schon gar vergessen. Migo Bio, Eistee, Schweizer Alpenkräuter und Frey Crispy Cordis. Ah ja.
Ich habe aber auch in der Liste gesehen, wie nachlässig wir waren mit den 4 Kategorien. Ja. Manchmal haben wir Geschmack oder Lebensgefühl einfach vergessen.
Ja.
Aber egal, wir werden da jetzt wieder mehr dran denken. Wir wissen ja jetzt, dass jemand mitschreibt. Nicht, dass uns das unter Druck setzt oder so. Nein, nein.
Die Kontroverse, 16.03.2021, belgische Meeresfrüchte. Da haben wir uns kurzzeitig zerstritten, da war auch der Podcast mal auf Messerschneide, ob das jetzt weitergeht oder nicht.
Tobias, das ist wirklich eine mega krasse, gute Liste, sehr akribisch und sehr detailgetreu. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Sogar immer mit Direktlink zu der jeweiligen Folge, zum Timecode, wo wir den Snack der Woche gemacht haben.
12.10.2021, Rubrik mit dem Namen Es krost und knackt, Brockensplitter, Beschaffung schwierig, Lebensgefühl 11 von 10. Und bei dir, glaube ich, das war dein Schokokrossis, Beschaffung 9 von 10 und Lebensgefühl einfach keins. Innerlich tot.
Ich habe kein Lebensgefühl mehr.
Da müssen wir wirklich, also muss ich den mahnenden Zeigefinger heben, da müssen wir wirklich, da dürfen wir nicht so nachlässig sein.
Nein, wir dürfen nicht so, wir müssen uns wirklich mal ein bisschen mehr Mühe wieder machen.
Seriosität gehört bei den Snacks einfach dazu.
Ja.
Da habe ich auch eine Frage, ich bin gerade, gedanklich bin ich schon die ganze Zeit bei Steuern. Steuern ist gerade ein großes Thema bei mir und jetzt als Freiberufler, man kann Sachen absetzen, gewerbliche Ausgaben. Frage an dich, deinem Riegel habe ich ja schon öfters mal erwähnt. Brockensplitter auch schon erwähnt, Meeresfrüchte, belgische. Kann ich die von der Steuer absetzen? Kann ich Snacks von der Steuer absetzen?
Ja, klar.
Und kann ich auch jetzt zum Beispiel so einen Besuch bei Subways, also kann ich ein Subway-Sandwich von der Steuer absetzen? Weil das ist ja potenziell immer eine Story für einen Podcast, also so eine gewerbliche Ausgabe.
Ja, das gilt ja sozusagen als Recherche für unsere Arbeit.
Genau, als Recherche. Ich begebe mich in eine Situation rein, die von der ich mir verspreche, vielleicht gibt es eine Story im Podcast, man weiß es nicht. So ist das bei kreativer Arbeit. Ich meine, Picasso, der wusste auch nicht immer, ob das Bild was wird, was er gerade malt. Ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt gerade was wird, wenn ich ein Subway-Sandwich bestelle.
Du bist der Picasso der Podcast-Welt. Nein, also ich denke, das sind Werbungskosten. Das kann man so absetzen. Ich setze 5 Kilo Erfrischungsstäbchen ab dieses Jahr.
Ja, oder auch so Netflix-Zugang. Ich meine, ich bin ja jetzt Autor, ne? Ich muss mich ja auch im Laufenden halten, was in den Serien- und Filmwelt abläuft.
Natürlich.
Also mein Netflix-Account, den ich noch mit 3 alten WG-Bewohnern, mit denen ich schon längst nicht mehr zu tun habe, teile, kann ich den absetzen?
Ich glaube, das kannst du alles absetzen. Alles, was dir Spaß macht, wovon du im Podcast erzählst. Ich habe auch mal eine Geschichte gehört, die hat Ralf Kabelka mal erzählt, beim Neo-Magazin im Autorenraum, hat er mal erzählt, dass ein Kollege von ihm versucht hat, eine Kreuzfahrt abzusetzen. Und er gesagt hat, er muss das aus Recherchegründen machen. Er will mal ein Buch vielleicht darüber schreiben, über Kreuzfahrt.
Ja, ich meine, Reisespesen, ne?
Wer nicht fragt, bleibt dumm. Man kann es ja einfach mal probieren.
Ich meine, mein Roman wird auch in der Domrep spielen. Da muss ich erstmal hinkommen im Kreuzfahrtschiff und da muss ich dort auch 6 bis 8 Wochen bleiben. Ich meine, das sind Reisespesen, die sind gewerbliche Ausnahmen.
Also
Ausgaben.
Mein Roman wird auf der teuersten Yacht der Welt von Jeff Bezos spielen. Und da geht es darum, dass man ein Jahr lang darauf alleine auf einer Luxusjacht fährt. Mit ausschließlich 4 KöchInnen und Servicepersonal und sich von morgens bis abends da gut gehen lässt. Das kann ich absetzen.
Servicepersonal kann man ja absetzen, oder?
Natürlich.
Ich glaube, ich muss meinen Lebensstil gerade überdenken. Das ist ja ganz, also das wirft mein ganzes Konzept über Bord.
Welches Konzept?
Ja, meine Lebensauffassung, das Lebensgefühl.
Apropos Lebensgefühl. Ich muss mal was erzählen. Ich habe neulich was gelesen, einen Zeitungsartikel, dass in Frankfurt wurde in einem alten Kirchturm eine Zeitkapsel gefunden. Übrigens, Zeitkapsel ist eine Sache, von der ich dachte, die gibt's gar nicht im echten Leben. Die kannte ich nur von Sims, weil wenn man da gräbt im Garten, findet man manchmal eine Zeitkapsel. Und ich wusste aber nicht, dass es wirklich gibt. Und
was ist eine Zeitkapsel?
Naja, das ist ein Gefäß, ein altes Gefäß, in der Dinge verstaut werden, die dann nicht kaputt gehen sollten, weil man sie dann 200 Jahre später ausgräbt wieder, die da quasi drin so ein bisschen Art konserviert werden.
Also etwas für die Nachwelt, was man aufhebt.
Etwas für die Nachwelt und genau das haben diese Kirchturmbauer gemacht. Die haben eine Zeitkapsel gemacht und da haben sie eine Flasche Korn reingemacht, aus der sie gesoffen haben, als sie diesen Kirchturm fertig gebaut haben.
Ja.
Und dann war es irgendwie noch so eine halbvolle Flasche Korn, 140 Jahre alt und dabei noch so ein Brief. Ja, hier in so Altdeutsch, aber also jetzt übersetzt stand da drin, wenn ihr diesen Korn findet, dann sollt ihr auf uns anstoßen, so wie wir auch gesoffen haben, als wir hier diesen Turm gebaut haben.
Also da vermisse ich auch ein bisschen die Seriosität. Die haben da so eine Jux-Idee, einfach so einen Korn. Ich meine, die hätten da auch mal irgendwie was schriftlich, ein Dokument, irgendwas Interessantes, Zeitgeschehen dokumentieren können. Und
einfach so ein Schnappes.
Ja,
ja, ich habe mich dann gefragt, wenn wir jetzt eine Zeitkapsel hier verstecken würden auf dem Dachboden, von der wir wissen, dass sie in 200 Jahren ausgegraben wird, was würden wir da reinmachen?
Wir bräuchten eine Kornalternative.
Ja, was? Bacardi Breezer, ja. Der Korn unserer Zeit,
ja. Zum Beispiel.
Malibu Sprite.
Es muss ja etwas sein, was mit der aktuellen, mit dem Zeitgeschehen zu tun hat, oder?
Ja.
Mit dem Lebensgeist, mit dem Lebensgefühl, was gerade vorherrscht. Vielleicht so diese Quarzroller, die jetzt die Leute benutzen, um sich im Gesicht rumzurollen, weil es die Haut
ja, damit können wir die einfach maximal verwirren. Die, ja. Das, also die fragen sich, what the fuck, was haben die denn damit gemacht? Ja, ich kann es euch auch nicht sagen. Die Leute rollen sich damit im Gesicht rum und denken, die Steine haben jetzt eine heilende Eigenschaft. Aber
vielleicht auch mal einfach, weißt du, denen was mitgeben. Vielleicht sind die Leute in 140 Jahren schlauer und können dann sagen, ja, es bringt immer noch nichts, Leute.
Ihr wart so dumm. Gott, wart ihr dumm.
Weißt du, auch mal was mitgeben, wo die Leute in 140 Jahren denken, ach so, wir sind ja viel klüger heute. Die waren ja so dumm damals. Die haben Quarzroller benutzt.
Was ich auch reinmachen würde, wäre diese unglaublich unsägliche Massagemaschine, die wie so eine Pistole ist.
Ja.
Jetzt immer mehr Leute haben, wo wenn du dann auf deinen Körper gehst, dann wackelt der komplette Körper und dreht einfach am Rad.
Ja.
Bist dann komplett durchgeschakt und es sieht einfach so aggro aus.
Pistole, aber auch irgendwie Sextoy.
Ja,
ne?
Es ist so eine Mischung aus beidem. Mhm. Das würde ich auch einlegen. Ich glaube, das würde die Leute auch verwirren, weil sich das einfach nicht durchsetzen wird. Die werden dann einfach fragen, was ist das jetzt schon wieder gewesen?
Und oder einfach auch Sachen reinlegen, von denen die Leute dann wissen, das müssen wir nicht mehr machen. Zum Beispiel Clubhaus. Einen alten Clubhauszugang reinlegen, damit die Leute wissen, das hat nicht funktioniert. Das war schon eigentlich nach 3 Tagen klar, dass das Kacke ist, aber es ging dann noch 3 Monate, 3 Wochen vielleicht. Das müsst ihr nicht mehr machen, weil vielleicht haben sie es in 140 Jahren wieder vergessen, dass es das mal gab.
Und ja, so können wir ziemlich etwas, wahrscheinlich.
Genau, so können wir etwas der Nachwelt überbringen und sie beschützen davor.
Ja, aber ich würde auch was reinmachen, was ihnen Spaß macht. Zum Beispiel saure Krakenarme würde ich reinmachen.
Ja.
Das konserviert sich, das bleibt da haltbar, kannst mir nichts anderes erzählen. Und was ich auch reinmachen will, wäre irgendwas, was extrem im Wert steigt. Das heißt, sie finden einen richtigen Schatz dann. Mhm. Jetzt ist es noch nicht so wertvoll, aber dann in 140 Jahren zum Beispiel ein Pokémon Booster Pack.
Ja.
Von der heutigen Zeit. Von Schwert und Schild oder was weiß ich. Da machst du da einfach einen schönen geschlossenen Booster Pack, original, unversehrt. Und dann packst du den aus und ist der irgendwie 80.000 Euro wert. Hammer.
Mhm. Oder man könnte auch jetzt quasi Sims ein Haus bauen und den Lebensstil, den gegenwärtigen Lebensstil dort widerspiegeln, den wir jetzt leben, mit Personen uns abbilden und das dann auf einen USB-Stick und dann reinlegen, auf eine Festplatte. Und dann können die das öffnen und dann sehen sie, ach, so hat es ausgesehen.
Du glaubst wirklich, dass man in 140 Jahren einen USB-Anschluss hat?
Ja klar, natürlich. Das ist das die Zukunft.
Die USB ist die Zukunft.
Ich würde da auch einen iPod reinlegen.
Ja, iPod Shuffle. Ja. Man könnte denen so viele Freuden machen einfach und die legen da einfach einen Korn rein. Meine Güte.
Ja, also die hätten sich schon ein bisschen mehr Mühe geben können, finde ich.
Ja, wirklich. Aber apropos Korn, Chris, wie läuft's eigentlich mit der Trink-App? Trinkst du denn genug?
Ja, lustigerweise, also ich belüge sie nicht mehr, das kann ich schon mal sagen. Mhm. Ich bin jetzt kein Lügner mehr, offiziell.
Mhm.
Ich bin kein Lügner mehr. Ich habe einfach nichts mehr angetragen. Und das Ding ist, die hat ja mir jede Stunde eine Erinnerung geschickt, dass ich jetzt mal einen Schluck Wasser trinken muss.
Ja.
Macht's jetzt nicht mehr. Ich glaube.
Die hat dich aufgegeben.
Ich glaube, ja, genau. Ich glaube, die denkt, weil ich nichts mehr eingetragen habe, denkt die, ich bin jetzt tot. Ich bin verdurstet.
Du bist einfach verdurstet. Die schert sich jetzt nicht mehr um dich.
Ich bin schon 5 Tage unter meinem Tagesniveau geblieben. Ich bin jetzt tot. Feierabend. Den Klienten können wir aufgeben.
Ich glaube, das denkt übrigens auch die Fitness-App über mich mit dem Schrittzähler. Die hat mich auch aufgegeben. Ich bin einfach leblos.
Naja, die 7 Euro haben sie jetzt von mir.
Mhm.
Die haben sie eigentlich auch eigentlich zynisch, ne? So kurz vorm Tod noch einmal so jemanden abziehen wie mich.
Was denn, eine gute Investition? 7 Euro, fühlst du dich schon besser?
Ich habe ganz ehrlich 7 Euro schon mal dümmer ausgegeben, aber auch schon wesentlich klüger.
Ja, das ist doch auch ein schöner Schlusssatz.
Ja, damit können wir die heutige Folge, glaube ich, mal beenden. Ich habe jetzt nämlich einen mächtigen Durst. Ich muss mal gucken, ob ich mir was reinziehe.
Ich brauche jetzt einen Bacardi Breezer zum Runterkommen.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Mhm.
Ihr könnt uns abonnieren, unseren Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, in eurer Lieblings-Podcast-App. Und vielen Dank auch allen denen, die das schon gemacht habt. Und haut mal was aus auf Twitter. Wo sind die Trainees auf Twitter? Sendet mal ein Rauchzeichen ab, schickt eine Brieftaube los, haut mal ein Hashtag raus.
Vergrabt mal eine Zeitkapsel für uns.
Ja, vergrabt mal eine Zeitkapsel auf Twitter für uns. Mal gucken, ob wir sie finden. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren Support.
Bis nächste Woche, bleibt drin und bleibt gesund. Und wir hören uns dann Dienstag wieder.
Trini-Dienstag.
Trini-Dienstag.
Auf Wiederhören und tschüss.
Tschüss.
Trinis, der Podcast aus der Komfortzone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.